Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Schwierig. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Es wird wunderbar. Komm, lass loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marketing, dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten mit Stefanie Felch und Viviane Wilde-Skibitzki. Ganz seriös. Und jetzt kommen wir wieder richtig, ne?
War schon ein bisschen irritiert von deiner Seriosität.
Seriosität. Mhm. Wir können jetzt aber das auch sein lassen. Jetzt geht's wieder ab dafür.
Bei Carmen und Robert haben sich ja schlimme Sachen zugetragen. Jeder, der Zugang zum Internet hat, wird das mitbekommen haben. Es gab einen Überfall.
Aber es hat auch jeder mitbekommen, der kein Internet hat. Wahrscheinlich. Auch indigene Völker im Amazonas haben das auch mitbekommen.
Ja. Neandertaler, die Höhlenzeichnungen gemacht haben, haben es auch mitbekommen. Naja, genau. Und ihre Art und Weise, damit medial umzugehen, da würden wir ganz gerne mal drüber sprechen.
Überraschend.
Überraschend, genau. So, und dann gibt es ja vielleicht für den einen oder anderen für die Strumpfhosen bekannte Marke Senses. Und die ist in dieser Woche aufgefallen, weil ein ganz besonderer, prominenter Mensch sich mit eben diesen Strumpfhosen gezeigt hat. Und dann gab es natürlich Dinge, die danach passiert sind. Darauf wollen wir einmal eingehen. Dann gab es bei einer Hosenmarke und dem dazugehörigen Testimonial ein kleines Update. Und da möchten wir einmal im Zuge der Thematik Werte, Markenwerte einmal drauf schauen. Dann war De Beukeler mal wieder so frech und hat so einen KI-Werbespot gemacht. Können uns alle vorstellen, was das Feedback war, aber auch darüber wollen wir sprechen. Und wir wollen einmal über die Diskussion sprechen, Social Media unter 16 ja oder nein.
Ja, also die Stimmung innerhalb des Podcasts wird von wirklich unfugalbern zu sehr seriös. Es gibt ein richtiges Gefälle. Aber wir versuchen das immer mit der uns sehr eigenen Art des Humores in Kombination mit ein bisschen Fachkompetenz einzuordnen.
So viel.
So viel. So viel
Fachkompetenz und ganz viel Flexibilität im Niveau.
Ja, dafür sind wir ja bekannt. Fangen wir an mit den Geissens. Also die, falls ihr sie nicht kennt, also Carmen und Robert Geiss. Ich meine, das sind ja auch schon so Urgesteine des Fernsehens. Ich möchte meinen, die gibt es, seitdem es einen Fernseher gibt. Seitdem es den ersten Fernseher gibt, gibt es auch die Geissens,
richtig,
oder?
Ja, so fühlt es sich an.
Die sind doch immer schon auf RTL 2 und wo die waren gefühlt schon auf jedem Sender, außer in den Öffentlich-Rechtlichen,
ja,
oder?
Ja, vielleicht waren sie dieses Mal auch in der Tagesschau. Ich habe jetzt die Tagesschau nicht
verfolgt. Weiß ich jetzt nicht, ob die da noch mal eine Spezial...
Also da, ich möchte
bestimmt
kurz sagen,
Tagesthemen dazu.
Bei der Tagesschau, das ist ja eh immer mein Favorite, werden ja immer so No-Names befragt zu Sachen, wo ich mir immer denke, was hat das jetzt für eine Relevanz? Was Lieschen Müller, Peter und der Jupp ob der Strauß
ja,
dazu
weil
sagen.
Lieschen, Peter und der Jupp auch betroffen sind und auch mal was sagen wollten.
Das glaube ich nämlich auch.
Dass der Querschnitt der Bevölkerung sich auch repräsentiert sieht in der Tagesschau.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Also Robert und Carmen Geiss, Urkölsche, alte Lück, aber zu Hause in der Welt.
Richtig,
in
mit zwei
Troppets,
Töchtern.
Ja, zwei Töchter, wie heißen die? Kalendula
Shania und Davina oder sowas.
Davina, kann das sein?
Ja, irgendwie so.
Also exotische Namen.
Ja.
Zu Hause in der Welt, in den Metropolen und Metropölchen der Reichen und Schönen.
Ja.
Mach man meinen, da passen die ja irgendwie gar nicht so richtig rein.
Er wird Hetzesjod.
Der Hetz ist richtig Jod. Ja,
das muss also man jetzt auch mal sagen.
Wir
ne?
haben das Herz am rechten Fleck.
Ja.
Kleiner Funfact nebenher, der Robert ist der Cousin vom Herbert. Und der Herbert Geiss, das ist der, dem gehört der Deiters. Da, wo ihr an Halloween und wenn wieder Tomorrowland ist und Karneval eure Kostümchen kauft.
Richtig.
Ist das nicht ein lustiger Fact? Also der Robert, der ist ja reich und bekannt geworden durch seine damalige Klamottenmarke Uncle Sam.
Richtig.
In den 1900er Jahren und hat die dann verkauft, kam zu Geld und so weiter und so fort. And the rest is history. So, und Carmen und Robert und ihre Töchter haben ihr Leben seitdem sehr medienwirksam vermarktet in diversen Reality-TV-Formaten.
Ja.
Ich gucke sowas nicht, deswegen kann ich das auch nicht gut aussprechen.
Mm.
So, und die Kamera ist immer und überall dabei und die fallen halt auch immer wieder auf und aus. So, ja. Sowohl die Töchter als auch die Eltern. Und jetzt ist das passiert, wovor man immer Angst hatte.
Ja, deswegen ist man ja auch eigentlich nach Monaco gezogen, ne? Weil man sich ja gesagt hat, wenn es einen sicheren Ort auf der Welt gibt, dann ist es Monaco, ne?
Monaco. Richtig. Heißt Monaco.
Monaco, so. Und jetzt, was natürlich wirklich bei allem drüber lustig machen, schon eine ernste Sache ist, wurden die beiden, die Töchter waren da nicht vor Ort, überfallen in ihrer Villa in Saint-Tropez, so in Südfrankreich. Und zwar auf eine gar nicht mal so schöne Art und Weise, nämlich von 4 Tätern, wenn ich es richtig im Kopf habe, die sich halt eben Zugang zu dem Haus verschafft haben, was auch jetzt nicht so schwer war. Da können wir gleich nochmal zu reden, hat mich irgendwie gewundert. Naja, und die haben aber leider nicht nur gesagt, ja, ich hab jetzt die Nummer von dem Safe, sondern die waren wirklich recht brutal, muss man ja sagen.
Mit Knarren und Messern und haben die Karten
genau,
gewirkt.
Kanonen, wie es der Robert gesagt hat.
Ja,
mit Kanonen. So. Und kurz nachdem das passiert ist und es wurde halt auch wirklich sehr handgreiflich und so weiter, Carmen war auch verletzt, sie wurde gewürgt und so, also war wirklich echt schlimm. Naja, und nach diesem Unfall und nachdem dann die Polizei und Krankenwagen und so weiter da war, hat der Robert sich statt Handy gepackt, ist erstmal auf der Straße gegangen und hat das erstmal auf seinem Instagram-Account dokumentiert.
Ich habe mir das angeguckt, es war in seiner Auffahrt, während noch der Krankenwagen
richtig
kam.
Blaulicht war noch zu sehen.
Also hat er erstmal im Selfie-Modus ein Video angemacht und berichtet, was da eigentlich los ist.
Richtig.
So, ich stelle mir, also es ist ja schon tragisch genug, dass man irgendwie so das Bedürfnis hat, darüber zu lachen oder das zu belächeln, weil es die Geissens waren.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, hier käme jemand, ich bin total arglos mit meinem Mann, mit meinen Kindern, Wohnzimmer und hier kämen plötzlich vermummte Leute rein mit Messern und Kanonen.
Horror.
Ich würde, ich weiß gar nicht, ne? Also kann man sich ja nicht vorstellen, deswegen kann man auch nicht antizipieren, was man täte. Man kann ja immer groß labern, aber in dem Moment selber weiß ich erstmal gar nichts mehr.
Ich könnte nur sagen, eins würde ich nicht machen. Mhm. Ich hätte nicht die Eier, wie Carmen Geiss, dem Täter erstmal in die Eier zu treten.
Hat sie gemacht?
Hat sie gemacht, um ihm danach die Maske vom Kopf zu ziehen. Ich glaube, ich hätte nicht die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, mit so einer Waffe. Aber gut. Und aber dann, das war alles dramatisch. Es ist aber keiner zu Schaden gekommen. Sie wurden ausgeraubt. Also es gibt einen materiellen Schaden und es gibt einen emotionalen Schaden und es gibt eine Schnittwunde am Hals. Aber mehr, in Anführungsstrichen, ist glücklicherweise nicht passiert. Aber es geht ja jetzt in der Diskussion um die Tatsache, wie das Ganze dann quasi währenddessen und unmittelbar danach medial seitens der Familie aufbereitet wurde. Und da denkst du dir so, also ich hätte jetzt gesagt, ja klar, kommt explosiv da vorbei. Gibt es explosiv eigentlich noch?
Wichtig, exklusiv.
Aber es gab davor immer explosiv.
Ja,
mit
das
Markus
gibt es
Lanz
auch. Nein, das, Markus Lanz, du bist wirklich, wie alt bist du? 180? Ohne Scheiß.
Sorry, dass euch jetzt die Ohren abgefallen sind. Das kam jetzt.
Birgit Schrowange war danach. Mittlerweile sind das Leute, die du und ich nicht mehr kennst.
Birgit Schrowange war davor. Und dann, oder?
Nein.
Nein?
Nein.
Oh, und dann waren die doch zusammen, oder?
Ja. Genau, aber nein.
Aber Markus es gab Lanz mal explosiv. So in meinem Kopf wäre jetzt.
Genau, das ist das Rote.
Ja.
Explosiv und exklusiv ist das Goldene mit Frauke Ludowig.
Frauke Ludowig. Oder bei den Öffentlich-Rechtlichen wäre dann Brisant vorbeigekommen.
Richtig,
so,
genau.
So, das hätte ich mir jetzt gedacht, persönlich, dass man mal so einen Redakteur da vorbeischickt und sagt: Robert, war das was?
Und RTL2 freut sich auch, ne, bei
aber
der
nein,
Doku.
Wir leben ja im Zeitalter der sozialen Medien, wo man natürlich direkte, exklusive Einblicke in das Leben der Stars und wie auch immer geratenen berühmten Personen hat, weil sie nämlich direkt selber das Medium sind und direkt live richtig von vor Ort berichten.
Richtig.
Und das wird jetzt hart kritisiert. Nur ich denke mir, was willst du eigentlich kritisieren am Robert, der seit 180 Jahren, also so alt wie ich bin, sein Gesicht und seine Intimitäten, Familie samt allem, was da an Ausfällen so passiert, in die Kamera hält und präsentiert und darüber sein Geld verdient. Natürlich nimmt er sich sein Handy und filmt sich.
Ja, ich glaube, das, was vielleicht dann überrascht hat, war wirklich das Ausmaß. Also, dass der 5 Minuten, nachdem der da mit einer eigenen Kanone, denen noch hinterhergelaufen ist, ich habe natürlich das Video angeschaut, ne? So, direkt das Handy rausholt und dann einen Livestream macht von seiner Auffahrt, das war jetzt in der Ausprägung vielleicht dann schon eine
Überraschung. Aber Moment, Stefanie, wir beide als alte True-Crime-Tanten, ja, wir wissen, dass Menschen in traumatischen Situationen teilweise sehr, ja, irrational handeln. Ja? Also es gibt Menschen, die fangen dann an zu lachen, die machen dann erstmal einen Kaffee, nachdem der tote Mann aus dem Bett geholt wurde von der Feuerwehr und sagen so, vielleicht koche ich nachher noch was, weil das Gehirn ja möchte, dass möglichst viel Normalität herrscht im Kopf und keine kognitiven Dissonanzen. Und deswegen tun viele Menschen in dem Moment vermeintlich völlig irrationelle, unpassende Sachen, um das zu kompensieren und irgendwie, also das Hirn will ja Schaden vorbeugen, psychischen Schaden vorbeugen oder Traumata nicht manifestieren im Körper. Und deswegen tun Menschen witzige Sachen. Und deswegen hat vielleicht auch der Robert sich gedacht, okay, das Erste, was ich hier machen kann, Handy. Ich rede da mal jetzt ganz schnell drüber.
Ich halte den nicht für so impulsgetrieben.
Der ist unter, wenn du im Duden unter dem Wort Impuls guckst, kommt ein Bild von Robert Geis.
Ja, aber der ist schon in der Lage, kurz abzuwägen. Also das glaube ich schon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ich glaube, er hat sich halt gedacht, und das kann ich sogar nachvollziehen, weil als True-Crime-Anhänger wissen wir auch, es ist ab und an so, dass die Polizei da nicht sofort loslegt. Ne? So, oder dass dann Videos, wo dann die 4 Täter, weil es gab ja Videoaufnahmen, ne, das Haus war ja logischerweise videoüberwacht, und auf denen konnte man die 4 Täter eben sehen, so, dann ist es ja häufig so, dass die Polizei das erstmal so versucht, ne, bevor das Video zum Beispiel dann weltweit gestreut wird. Und ich glaube, der Robert hat sich gedacht, das verstehe ich nicht, ne, diese Exklusivität von Inhalten, so, lass doch auf die breite Masse gehen. Kann ich sogar menschlich nachvollziehen, den Gedanken. Ob ich es deswegen machen würde, wäre halt die zweite Frage.
Ja gut, aber breite Masse, was hast du denn davon, wenn du ein Selfie-Video von dir machst?
Nee, nicht die Selfie-Video, sondern ja, er hat ja in diesem... Ja, aber er hat in diesem Selfie-Video ja sofort auch gesagt, wir werden morgen, sobald die Videos hier einmal exportiert sind, werden wir das auch teilen an alle, damit ihr die Verbrecher sehen könnt.
Und was sagt der französische Datenschutz dazu?
Welcher französische Datenschutz?
Ja, eben. Ja, in Deutschland hast du ja total viele Restriktionen. Ich glaube, da darf die Polizei ja auch selber gar nicht investigativ recherchieren in sozialen Medien und Profile und so weiter. Dann kommen halt immer die Journalisten zum Zuge. Die dürfen das nämlich.
Frech, einfach frech.
Cass, kommen wir zum Ende, finde ja. Ich. Ich meine, ich wünsche denen einfach alles Gute. Die werden genau. Auch die nächsten 180 Jahre im Fernseher sein.
RTL 2.
RTL, ja, es ist immer RTL 2 gewesen,
ja.
Oder?
Mhm. Ja.
Und,
ja. Obwohl, nee, warte, doch, also es ist RTL 2, aber der Unterschied ist, deswegen, die sind ja wirklich sehr geschäftstüchtig, muss man sagen. Am Anfang war das ja auch die Produktionsfirma von RTL 2. Und dann hat sich der Robert gedacht, wait a minute. Warum muss ich denn immer Kohle so viel an diese Produktionsfirma abdrehen? Ich mache mir eine eigene Produktionsfirma. Und jetzt sieht das eh eine Person und die läuft die ganze Zeit, während die halt ihren Alltag bestreiten, mit. So und macht die gesamten Videoaufnahmen. Und ehrlich gesagt, für sowas hast du ja meinen Respekt. Weil absolut. Wir kennen das beide, wie das bei Agenturen und so weiter ist, wie häufig werden TV-Spots und Co. abartigst teuer aufwendig, produziert, wo man denke, ja. Das könnte ein iPhone 16 locker auch.
Riesenapparat und dann noch in der Bowl und hier und da und der Special Effekt und wir fliegen alle nach South Africa, weil da das Licht so gut ist. Und denkst du dir, hä? Moment, aber das hätten wir in Kalk da am Rhein auch machen können.
Ne? Ey, aber ich weiß nicht mehr, bei welcher Marke das war. Da habe ich mich bepisst vor Lachen. Vielleicht kennt der eine oder andere das Tropical Island, ne? So. Das ist das, wo man auf gar keinen Fall hingehen sollte.
Und Hamburg, ne? Ist das, meine ich?
Ja, genau.
Ja. Mhm.
So, und dann hat irgendeine Brand, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr welche, aber ich fand es wirklich wahnsinnig amüsant, sich gedacht, warte mal, Palmenwassersand kriegen wir auch in Deutschland hin. Und hat einfach das Shooting, das Brand-Shooting, in diese Halle verlegt, obwohl sie das ursprünglich im ganz, ganz weit im Süden geplant hatten.
Ja.
Und hat wahrscheinlich irgendwer mal so ein bisschen am Geldhahn gedreht, nicht?
Aber ich finde sowas witzig. Also, wenn
jetzt was
für
Tropical Island.
Ja, Tropical Island, das ist so das Centerparks für Berliner.
Mies.
Ja, ich glaube, am Anfang war das richtig toll. Das war auch damals in den Medien wahnsinnig groß besprochen.
Ja, das stimmt.
War ja ein Riesenprojekt, das gab es ja so gar nicht. Wir kannten ja die Centerparks, wo wir mit der Schulklasse hingefahren sind. Aber das war ja immer klein im Gegensatz dazu. Nur jetzt hat das schon so, ist abgeschrieben, das Ding wahrscheinlich. Das hat auch schon leichte Abnutzungserscheinungen.
Leichte? Da gibt es doch immer so Reportagen.
Im Inventar und im Klientel leichte Abnutzungserscheinungen. Aber gut, wir wohnen ja nicht da. Wir müssen da ja nicht hin.
Nee, genau. Man hat wahrscheinlich dann im Nachgang in der Post so ein bisschen diese Kuppel wegretuschiert.
Ja. Apropos aufwendige Werbeproduktionen, wer gerade gar keinen Aufwand hatte in hinsichtlich Werbung, war das Berliner Strumpflabel, oder mittlerweile machen sie auch ein bisschen Lingerie, Saintsess. Die jüngeren, insbesondere weiblichen Personen unter euch werden die vielleicht kennen. Das ist eine Strumpfhosenmarke, recht jung, und die produzieren qualitativ sehr hochwertige Strumpfhosen in Oberitalien, in Norditalien, und bedrucken diese in der Palz, sofern ich mich erinnere, mit flotten Kessern-Sprüchen. Wie zum Beispiel das ikonische Zitat von Cher: Mom, I'm a rich man. Oder Not your babe. Oder. Also man hat sogenannte Statement-Strumpfhosen auf den Markt gebracht und war zunächst in Deutschland sehr erfolgreich damit. Ne, man hat auch sehr smart gewirtschaftet, kleine Produktion, Kapital nicht zu früh gebunden in zu viele Artikel, nicht zu viel auf Lager gehabt, lieber danach produziert, ganz toll. Mittlerweile ist Deutschland nur noch der zweitgrößte Markt, weil sie nämlich ihre Fühlerchen ausgestreckt haben in die USA. Und das hat sich absolut gelohnt, haben da auch sehr klug Werbeanzeigen geschaltet, und es hat sich absolut gelohnt, mit verhältnismäßig geringem Aufwand einen riesengroßen Effekt zu erzielen. Sie hatten dann irgendwann, war es Anfang diesen Jahres oder letztes Jahr? Ich meine letztes Jahr. Dann die Anfrage von einer Top-Stylistin, nämlich der von Katy Perry. Sie mögen doch mal ein paar Samples rüberschicken. Da ist man dann persönlich dorthin geflogen und hat was vorbeigebracht. Auf jeden Fall Wahnsinnserfolg. Und dann sehen die beiden Gründerinnen zufälligerweise oder wurden darauf aufmerksam gemacht, dass die Queen of Pop, Madonna, ihre Strumpfhosen trägt. Und nicht nur einfach trägt, sondern davon Fotos macht in ihrem Boudoir und diese auf Instagram postet. Sie hat die Marke nicht verlinkt, muss man sagen, aber die sind ja total ikonisch mittlerweile schon. Also wenn man dieses Statement Strumpfhosen sieht, weiß man, das muss Saintsess sein. So, und das ist komplett durch die Decke gegangen. Alle sind ausgerastet und ich muss sagen, zu Recht. Und das ist so eine Marke, wo ich sage, boah, das freut mich total.
Ja.
Und ich gönne das den beiden Gründerinnen, Vivienne Wysocki und Larissa Schmidt, absolut.
Ja, zu 100%. Weil es halt wirklich selbst auch schwer erarbeitet ist. Ne? So ein Startup ist auch kein Zuckerschlecken. Und das kam jetzt auch so gefühlt zur richtigen Zeit. Ne? Weil du hattest, wenn sowas kommt und du bist in dem Land noch gar nicht bekannt, so, plus du wirst nicht verlinkt, ist vielleicht cool, aber dann auch so, jo, ne? Aber wenn du halt auch schon wirklich den Markteintritt in dem Land hattest und auch schon eine gewisse Sichtbarkeit dir erarbeitet hast, natürlich umso geiler, ne? Auf jeden Fall. Aber, wie das immer so ist, ne, da haben dann auch andere hier rochen, dass das vielleicht eine ganz coole Marke ist. Und dann gefühlte 24 Stunden später hatte unser nicht vorhandener Freund Temu die Idee, das kann ich auch, aber für 1 Euro.
Ja, total krass. Also sie hatten, glaube ich, schon vorher die Herausforderung, dass es andere Marktteilnehmer gab, die das dann das Prinzip kopiert haben.
Ja.
Und ich glaube, sie mussten dann auch wirklich markenrechtlich oder patentrechtlich oder wie auch immer da mal rangehen. Ich bin mir aber ehrlicherweise nicht ganz sicher.
Aber die kennen das Problem. Natürlich immer, wenn ein Produkt ganz insbesondere im Fashion-Bereich erfolgreich ist, hast du sofort unsere Freunden aus Asien.
Aus China.
Aus China, die das dann kopieren möchten. Und das tun sie gerade und verkaufen das auf Temu. Ich muss ja zugeben, ich bin durchaus Temu-affin. Ich finde das auch spannend zu testen, was wirklich Sinn macht, da zu kaufen und was überhaupt gar keinen Sinn macht, da zu kaufen. Alles,
ich muss
was,
ja sagen, ich bin kategorisch dagegen.
Ich war auch sehr, 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 sehr lange dagegen, bis ich irgendwann festgestellt habe, oh, insbesondere Büroartikel, die kann man da viel besser kaufen als bei Amazon.
Das also ist, irgendwas also, in mir sträubt sich.
Ja, ich muss sagen, also Textilien brauchst du eigentlich gar nicht machen. Ich bin teilweise sehr überrascht. Die Qualität der Klamotten ist unter Umständen, aber da musst du glücklich sein, ja? Besser als bei H&M oder bei Zara. Es sind teilweise sogar die gleichen Klamotten. Ja, aber so random Kram, also Kleinstartikel und so weiter, habe ich jetzt nicht so häufig bestellt. Bei Freunden und Freundinnen gesehen, kannst du sein lassen. Brauchst du nicht machen. Es ist wirklich Schrott. Es ist richtiger Schrott.
Und bitte auch nichts für Kinder.
Nee.
Wirklich nicht.
Nee. Und selbst wenn, dreimal vorher waschen. Es ist schwierig insofern, wer jetzt sagt, oh, Senses, aber ist mir zu teuer. Bitte tut mir den Gefallen, bestellt die nicht da bei Temu. Nee. Dann spart euch lieber 3 Eis, weil die sind ja, eine Eiskugel kostet ja mittlerweile auch 3 €.
Hey. Das Krasseste war, ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt, ich war mit meinen Nichten auf einer Kirmes. Und wie das immer so ist, als gute Tante, ne, dachte ich mir, komm, so ein Ballon. Ne? Die Augen wurden immer größer. Ich mit der Maus da hingegangen. Weißt du, wie teuer? Du kennst doch von so Jahrmärkten früher, wenn man mit der Oma da hingegangen ist.
Natürlich.
Hat einem so einen
die
Ballon
ganzen Disney-Figuren sind, gibt's da jetzt als Helium-Ballon. Ja. Lass mich raten, 10,50 €.
15
was?
Euro.
Was? Nein. Auf was für einer Kirmes warst du denn? Auf der Kö in Düsseldorf?
Nee, in Rodenkirchen, aber okay. Trotzdem. 15 Euro. Wo ich mir denke, guck mal, jetzt mal durchschnittlich. Du gehst jetzt auf 2, 3 Fahrgeschäfte, dann will die Maus wahrscheinlich noch einen Crepe oder irgendwas, ne? Ich meine, als ob Kinder da nichts essen auf so einer Kirmes. So, und dann auch noch 15 Euro. Du bist einfach insolvent nach dem Kirmesbesuch.
Das kann man sich überhaupt nicht mehr leisten.
Wirklich, ist es so krass.
Du musst auch.
Ich war geschockt.
Ja, ja, es ist schon krass. Ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen. Ich kaufe auch den Kindern zum Geburtstag nicht mehr Heliumballons in einem dieser einschlägigen Geschäfte hier in Köln, wo man die halt kaufen kann. Ja. Ich kaufe mir im Baumarkt eine Heliumflasche. Ja, die kostet 45 Euro, aber du kannst dafür halt dann 60 Ballons aufpusten damit.
Ich möchte aber, ich weiß, wir schweifen ab, aber es ist mir trotzdem ein inneres Anliegen, mit dir darüber zu sprechen.
Erzähl.
Ich möchte kurz sagen, ich finde eine Sache richtig pervers.
Was?
Und zwar, dass Influencer-Moms, ja, die Geburtstage ihrer wirklich noch sehr kleinen Kinder in einem Ausmaß zelebrieren, was komplett geisteskrank ist. Also wirklich, das ist... Und das, was ich daran so schlimm finde, sind mehrere Sachen. Zum einen vermitteln die, sie würden das für das Kind tun.
Ach, hör auf.
Kinder freuen sich, wenn sie morgens aufstehen und da ist eine Holzeisenbahn, wo 2 oder 3 draufsteht. Genauso, wie wenn du denen da 80 Blumen hinstellst, die sie nicht raffen. Ja?
Da muss ich ganz kurz einhaken.
Ja, also die brauchen also, auf jeden Fall nicht das Ausmaß, um glücklich zu sein. Was
nein, nein, also da in dem Umfang.
8 Hüpfburgen und 50 Tischen und Köln-Kiosk macht Catering. Da möchte ich ein Kind sehen, was das einfordert.
Ja, also sagen wir so, unser Sohn, der ist ja noch sehr klein, dem ist er total Wurst. Der freut sich, wenn es Ballons gibt, die er durch die Gegend schmeißen kann.
Das
ne? Der
ich.
Findet das völlig bescheuert, wenn die dann an so einer Schnur dran sind.
Ja, zu Recht.
Steht das Prinzip überhaupt nicht.
Nee, macht auch keinen Sinn.
Was soll der Driss, ja? Und dann freut er sich über einen Kuchen und wenn es da so Kerzen gibt, die man auspusten kann. Ne?
Bunt.
So unsere Tochter, die freut sich aber total, die ist aber auch schon älter, wenn alles so bunt ist. Ne? Also wenn dann Ballons da hängen. Und ich glaube, sie liebt einfach das Gefühl, also sie liebt es mit dem Gedanken, am Abend zuvor ins Bett zu gehen.
Ist ja auch geil.
Am nächsten Tag überrascht zu werden, wie es
aussieht.
Aber
die ist ja schon was älter.
Ja, genau.
Die kriegt ja schon viel, viel mehr mit. Ich rede wirklich von 2-Jährigen.
Ja, richtig. Es ist völlig fairer Punkt oder auch 1-Jährigen teilweise oder so Babyshower und so. Das hat man ja aus Amerika alles
wirklich
übernommen.
Wirklich kann das nicht.
Ist auch kann alles nicht mein Ding. Ich bin aber auch, ich kann es so ein ganz kleines bisschen mitfühlen, weil ich bin auch so eine Dekotante. Also oder so eine, eher so eine Basteltante. Ich liebe das ja.
Ja, aber stopp. Das ist ja, du machst das ja nicht, und das wäre nämlich der zweite Punkt, du machst das ja dann wirklich einfach, um deinem Kind, also zum einen, weil du von mir aus gerne bastelst, aber vor allen Dingen auch, um die freudestrahlenden Augen deines Kindes zu sehen am nächsten Tag, aber nicht, um das noch an den Werbepartner XY zu verkaufen, um hier Reichweite zu generieren. Nee. Und das finde ich das Perverse, weil weder ist es zu 100% im Sinne des Kindes mit 2 Jahren, noch ist es so, dass du das einfach aus altruistischen oder intrinsisch motivierten Motiven machst.
Nein, das ist halt ein tolles Motiv für Content-Produktion.
Ja, das finde ich abartig.
Ne, und dann kriegst du das Catering von XY,
stößt mich
Gastro
ab.
Und die Deko hiervon, und dann kommen die Getränke davon, und dann kommt auch nochmal Lilith vorbei und macht
einen
Stand.
Und am Ende musst du nichts zahlen, das ist perfekt.
Nee, prima, und dann hatten die ganzen Marken so einen kostenlosen, also was ist kostenlos, aber einen kleinen Auftritt, ne? Machen ja auch schon kleinere Influencer, die bartern dann, ne? Und sagen dann hier Reichweite gegen Popcornstand oder so.
Und dann machen die auch noch Videos, wo die ganze Zeit so halbnackelige Kinder durch die Linse rennen. Und ich packe mir an die Birne. Wirklich, ich kann es nicht ertragen.
Ja, ich finde das, ja, oder das ist ja auch, also heute hat, glaube ich, auch, oder gestern hatte auch so ein Influencer-Kind hier aus Köln Geburtstag.
I know.
Eine 2-Jährige oder 3-Jährige oder so. Und dann laden die ja auch ihre ganzen Influencer-Freundinnen ein, die ja
exakt.
Auch, weißt du, und das Ding
ist. Das ist ja der von den Marken. Die sagen ja dann, ja, da sind aber auch.
Genau, die und die und die. Und dann zücken die alle ihr Handy und produzieren am laufenden Band Content. Und die Kinder oder das Geburtstagskind hat die ganze Zeit nur Erwachsene mit dem Smartphone vor der Fresse bei sich sitzen, anstatt dass sie mit dem Kind feiern.
Ich finde das so pervers, wirklich. Wir sprechen auf jeden Fall von der gleichen Person. Und als ich das gesehen habe, als schon der Teaser kam, meinst du, wir haben es ein bisschen übertrieben? Hätte ich eigentlich schon abschalten müssen.
Ja, ist schwierig. Und ja, vor allem, weißt nicht. Du siehst ja schon daran, wie es gemacht ist. Die haben noch nicht mal selber die Luftballons aufgepustet.
Nichts daran ist selbst gemacht. Nichts. Dann kamen 2 Torten. Die fände ich ohne Scheiß als meine Hochzeitstorte drüber.
Ach, die sind doch alle ekelhaft mit dem Fondant,
die sind auch
abartig, und der Buttercreme und so.
Die sind niemand mag die.
Ekelhaft.
Niemand mag die. Diese 800 geschichteten Torten, die dann so aus, was ist das?
Ja, Fondant. Dieser Zucker, dieses Zucker, diese Zuckermasse, die man da drüber stülpt. Oder Buttercreme.
Richtig.
Oder so.
Buttercreme,
ekelhaft.
Das meine ich.
Das,
also dann ist das so süß, dass so Zuckerkristalle sich so im Mund bilden. Das ist eklig.
Also,
warum macht man nicht einen Marmorkuchen?
Freunde, wenn ihr euren Kindern wirklich eine Freude machen wollt, ja, dann macht ihr den entweder hier Dr. Oetker Marmorkuchen mit 1000 Smarties Gummibärchen drauf. Oder aber immer noch das Beste, was es im Kühlregal gibt. Die Benjamin-Blümchen-Torte von Konrad und Wiese. Und also bei uns gibt's die nur, weil ich mache dann den Benjamin ab und dann hast du eigentlich eine total, ja, natürlich mache ich den Benjamin in der Mitte ab, denn dann kommt ja wieder die Deko-Mutti aus mir raus. Ich habe dann ja 1000 bunte Perlen und Schmetterlinge und so, und dann wird das da drauf geknallt und dann sieht doch eh keiner mehr, dass es Koppenrad und wie es ist, und die schmeckt richtig lecker.
Aber weißt du, was ich wieder immer denke? Und das finde ich irgendwie immer wieder eine spannende Entwicklung. Es ist ja wie folgt. Die machen das. Menschen, die mehr als 2 Gehirnpunkte haben, IQ-Punkte haben oder Gehirnzellen, sagen, bah, es stößt mich irgendwie ab. Wenn man jetzt aber da drunter schreiben würde, ne, weil es ja eine Person des öffentlichen Lebens, finde ich komplett deplatziert, was du hier an den Start bringst, ne? Dann würde man ja, und das finde ich das Krasse, und da verstehe ich auch manchmal Menschen, die sagen, ich fühle mich irgendwie manchmal einfach nicht wohl damit, meine Meinung zu sagen, auch wenn das auch viele einfach so sagen, die irgendwie einen neben sich gehen haben. Aber nichtsdestotrotz, man könnte dann ja nicht guten Gewissens drunter schreiben und auch ganz ruhig und sachlich, pass mal auf, vielleicht ein paar Punkte zum drüber nachdenken, 1, 2, 3, 4. Man würde ja sofort geschämt werden.
Ja, sofort.
Hä, das musst du ja mit deinem Kind nicht so machen. Warum musst du denn jetzt die Stimmung kaputt machen? Und manchmal denke ich mir, das ist deswegen so eine künstliche, positive Blase. Das stößt mich ab.
Ja, mich auch. Also du kannst unter so Influencerinnen insbesondere gar keine Kritik üben. Es nützt auch nichts. Es gibt ja nur den Post Reichweite. Dadurch, dass du viele Interaktionen generierst, Kommentare unterschreibst. Ja, oder wird gelöscht, genau. Es ist, ich finde, das ist eine Herausforderung. Generell bin ich ja, aber wir reden da auch später nochmal drüber. Also Kinder, insbesondere kleinere Kinder, haben im Content von Influencerinnen und Influencern absolut nichts zu suchen. Und ich verstehe zwar, dass es aus einer wirtschaftlichen Sicht sehr gut zu vermarktende Subjekte sind,
Ja, aber ich finde es genauso pervers.
Es ist pervers.
Ich verstehe, Kinder sind Teil unserer Gesellschaft und ich finde es witzig, über Kinder zu reden, aber es gibt, finde ich, Creator, gerade im Bereich so Mom-Content, die machen das auf eine ganz andere, witzige Art und Weise, ohne die ganze Zeit ihre Kinder in die Kamera zu...
Man sieht die kein einziges Mal.
Hier Evelyn Weigert zum Beispiel, oder ach, wie heißt jetzt die andere nochmal? Frieda.
Ja, oder manchmal sieht man die Kinder, also man hört die Kinder nur, die sitzen dann zum Beispiel auf dem Küchenblock und erzählen halt irgendwas, was total süß ist, ne? Man sieht noch nicht mal eine Socke.
Ja, so. Oder und sie werden vor allem auch nicht in so problematischen Situationen gezeigt, wo sie sich lächerlich machen oder wo sie sich wehgetan haben. Das, finde ich, sind auch Sachen, die gehören da nicht rein. Also du vermarktest doch nicht die Not deines Kindes, apropos, wenn hier gerade im Hintergrund eines schreit.
Das ist apropos Not.
Apropos Not. Heute ist wieder Kinderschlachten.
Machen wir immer sonntags. Ja.
Sonntags müssen die immer gewaschen werden.
Das ist unser Ritual.
In unserem satanistischen Haushalt. Oh, wir dürfen da keine Witze
machen. Nee, wir hören auf. Oh, aber das ist wirklich, wollte ich nur sagen, je häufiger ich das sehe, desto abartiger finde ich das. Und ich fände es schön. Und vor allen Dingen, diese Kinder, die werden ja dann auch benutzt, um halt wirklich einfach Content zu produzieren. Also das muss einem halt einfach mal bewusst sein.
Ja, das ist dann vordergründig, ne? Und hintergründig ist es total, weiß nicht, Desinteresse, Überforderung mit dem Kind oder so. Aber apropos.
Ich mach das so sauer. Weil dann sagen die ja auch immer, ja, aber ich bin jetzt nun mal Mama und mein ganzes Leben wird nun mal dadurch bestimmt. Ja, deswegen musst du doch noch da nicht zeigen.
Ja, es ist ein valider Punkt.
Naja.
Apropos vordergründig, hintergründig. Kommen wir zur nächsten Marke. Ein, ich möchte sagen, verhältnismäßig altes Unternehmen. Also sagen wir mal so, Gen Z und ich glaube auch teilweise Millennials werden das schon gar nicht mehr kennen.
Nein.
Brax. Brax macht Hosen insbesondere. Das sind so Hosen, die wurden früher auch im Otto-Katalog verkauft. Falls ihr noch den Otto-Katalog kennt oder den Quelle-Katalog oder es gab ja auch mal den Neckermann-Katalog. Ne?
Bestzeit.
Brax ist so eine Marke, so wie Ulla Popken oder wie das hieß.
Ulla Popken heißt das.
Ja.
Mann, ey.
Ja, oder Komma-Fashion.
Nee, aber Komma ist, würde ich da rausziehen.
Ja, haben die sich verjüngt? Ja.
Nee, Komma würde ich da rausziehen. Die haben auch manchmal für dich und mich, auch wenn wir jetzt gerade nicht so aussehen, haben die wirklich manchmal schöne Sachen. Nee. Das
okay,
ist
gut.
Nicht in der Regel mit Ulla Popken.
Nee, aber es ist auf jeden Fall keine Marke, die jetzt wir oder jüngere Menschen eigentlich noch kennen. Großartig, wenn dann von unseren Müttern vielleicht. So, und die hatten halt, trotzdem sie in einer wirtschaftlichen Schieflage waren, / sind, sich zwei recht lukrative Testimonials geleistet, nämlich
den Bastian Schweinsteiger und seine Frau, die Anna.
Die
so.
Anna, genau. Habt ihr vielleicht mitbekommen, durch diverse Boulevardmedien, exklusiv App, explosiv und brisant und die Bild-Zeitung, dass der Bastian und seine Anna nicht mehr zusammen sind und dass der Bastian schon eine neue Freundin hat.
Die eine Mutter ist von einem Kind, das in der gleichen Schule ist wie die eigenen Kinder.
Oh, du meine Güte. Und also wir kennen natürlich nicht die Hintergründe, aber dann hieß es, oh Gott, die arme Anna, bla bla bla, das Übliche, wir kennen das. Ja, wer weiß, wie lange die schon kein Paar mehr sind und wie... Weiß man ja gar nicht. Aber jedenfalls waren die ja als Ehepaar Testimonials für die Marke Brax. Und dann hat man bekannt gegeben seitens der Marke Brax, wir trennen uns von diesen Testimonials, weil diese Werte gar nicht mehr zu uns passen. Und da muss ich mal sagen, Hut ab. Das finde ich richtig gut. Wir kennen genügend Marken, die berühmte Menschen und Creator und Influencer nur einkaufen aufgrund ihrer Reichweite und sich zu keiner Sekunde die Frage stellen, ob es da überhaupt einen Markenfit gibt. Also passen die Werte der Personen, die wir nach vorne stellen wollen und deren ganzen Historie und die Art und Weise, wie sie sind und wie sie reden, überhaupt zu unserer Marke? Korrespondiert das in irgendeiner Art und Weise? Auch nochmal so ein gratis Tipp an dieser Stelle für Marken und auch Agenturen und so. Das wäre eigentlich der Nummer eins
Check,
den man machen müsste, wenn man sich überlegt, wollen wir Menschen mit Reichweite für unsere Marke engagieren. So, man ist halt hingegangen, trotzdem man in einer wirklich schwierigen wirtschaftlichen Situation ist und hat gesagt, wir trennen uns für den, weil die Marke Brax, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Artikel es war, stand, wir stehen für Beständigkeit und Vertrauen. Und die Art und Weise, wie das Ehepaar oder Ex-Ehepaar Schweinsteiger damit umgeht, nämlich vordergründig das Ehepaar zu mimen, während hintergründig eigentlich schon alles in Schutt und Asche liegt und die Verhältnisse vollkommen andere sind, das passt hier leider an dieser Stelle gar nicht mehr. Und das finde ich gut. Ich finde das, also ich meine, gut, Brax kennt jetzt halt nicht jeder. Das ist nicht die super shiny Brand, mit der man sich in Cannes sonnen kann. Aber ich finde, das ist so einer der Fälle, wo ich sage, alles richtig gemacht.
Ja, würde ich auch so sagen.
Und die haben seit 2019 miteinander
gearbeitet.
Gefuckelt, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch irgendwie medial ungut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Ehepaar Schweinsteiger. Man hat sicherlich versucht, einfach so, also möglichst wenig Sand aufzuwirbeln. Gut würde ich es jetzt nicht nennen, medial verwurstelt. Also es war erstmal, dass die Bild-Zeitung die Bilder zeigt, wo Bastian Schweinsteiger da halb auf seiner Neuen liegt. Am Strand von Palma de Mallorca war jetzt vielleicht auch nicht geplant.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, war das denn, womit ging das denn los? War das ein offizielles Statement oder wurde das irgendwie geleakt?
Nee, also die Gerüchte gibt's ja schon lange, ne, weil die waren ja nie zusammen bei Events, aber es hat sich halt nie jemand geäußert und das gibt's bestimmt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr Minimum, so. Und man hat das weder dementiert, noch hat man das sonst irgendwie kommentiert, bis man dann halt jetzt diese Bilder gesehen hat, so, und dann irgendwann so, kannst du halt auch nicht mehr sagen, nee, das war mein Bruder. Ja.
Ah ja, das wäre aber mindestens genauso irrierend, wenn da ein Geschwisterpaar so. Aber gut.
Schon.
Irgendwie.
Ja.
Übrigens wusstest du, Katy Perry und Orlando Bloom sollen auch nicht mehr zusammen sein, weil Katy Perry es nicht verkraftet bekommt, dass sie nicht mehr so erfolgreich ist wie früher.
Ich möchte kurz sagen, ich glaube, Katy Perry verträgt einiges nicht, wenn man sich überlegt, dass sie sich hat da ins All schießen lassen und als sie ausgestiegen ist, erstmal den Boden geküsst hat. Ich glaube, sie hat ganz andere Probleme.
Das könnte gut sein. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wir vergeben hiermit das Prädikat besonders wertvoll an Brax für diesen Schritt.
Für die Eier aus Stahl.
Für diese Eier aus Stahl, die man leider nicht mehr verleihen kann. Das war wirklich ja mal ein Award von True Fruits, ne?
Das war der einzig gute Award, den es gab. Möchten wir kurz sagen, es hat gerade Cannes stattgefunden. Ich glaube, die Effis sind auch irgendwie präsent.
Doch jeden Monat wird doch irgendein beschissener Award, sozusagen was, aber wirklich irgendein Kack-Award verliehen. Und die Eier aus Stahl waren wirklich der einzig gute Award. Apropos Eier aus Stahl.
So nämlich. Was wieder für eine krasse Überleitung.
Ja.
Man könnte ja sagen, dass die Marketingabteilung von einer Traditionsmarke, wie in dem Fall The Boy Killer, ich finde den Namen übrigens immer noch schwierig.
The Boy Killer.
Naja. Ja, richtig. Die haben sich gedacht, pass auf, Jupp. Auf LinkedIn spricht jede Wurst über das Thema KI. Wir wollten jetzt ja irgendwie mal was mit diesem Modernen machen, ne? Mit dem Marketing modern. Lass doch einfach mal, weil wir geben viel zu viel Geld aus, ne? Viel zu viel Geld. Lass doch einfach mal, weil wir haben den TV-Spot schon eingebucht über die Media-Agentur. Lass aber doch dieses Mal einen KI-Spot machen.
Perfekt.
So. Und wie das immer so ist, Menschen mögen es ja nicht so gerne ersetzt zu werden. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ist danach wieder die deutsche Werbeindustrie über diesen Spot hergefallen.
Wir haben sich ins Höschen gemacht.
Richtig, genau. So, weil man würde ja sofort sehen, dass das KI ist und es sei auch keine gute Einstellung, jetzt keine Menschen aus der Werbeindustrie mehr einen Job zu geben, also in diesem Kontext.
Man muss dazu sagen, The Boy Killer hat dann den Prinzenrolle-Spot wieder gelöscht, nachdem sie wirklich einen Shitstorm unter diesen Videos bekommen haben.
Das ist übrigens eierlos, sowas dann zu löschen.
Ja.
Weil da ist ja nichts Schlimmes dran gewesen.
Nee.
Das
hat dann einfach nur dem Kreationsego sehr wehgetan, dass das nicht so toll angekommen ist, wie man sich das dachte. Ich finde allerdings aber dieses Rumgehacke auf so Versuchen mit KI mal was Neues zu
tun oder einfach auszuprobieren, finde ich so nervig und auch so ein bisschen erbärmlich. Also
ja, genau, erbärmlich.
Für wie wenig Wert kann man sich denn halten und wie viel Angst muss man haben oder wie viel Imposter-Syndrom muss man haben?
Minderwertigkeitskomplexe,
um 24/7 darüber zu reden, dass die KI eine komplette Branche ersetzen wird. Ich möchte dazu sagen, ja, ich glaube, KI wird große Teile der Kreativbranche ersetzen. In ganz vielen Bereichen, die repetitiv sind, ob das der Paid-Bereich ist, ob das so random Produktcontent zur Angebotskommunikation ist, ob das Content-Reihen, AB-Testing, lalala ist. Dennoch werden wir immer noch einen sehr großen Bereich haben, wo es den menschlichen Geist und den menschlichen Esprit braucht und Erfahrungswerte, um überhaupt mal der KI Anhaltspunkte zu geben, Dinge zu kreieren. Ja, ich meine, sie kann schon viel aus sich selbst heraus, da kommt es ja auch immer drauf an, mit welchen Modellen man arbeitet. Aber am Ende des Tages sitzt davor immer noch ein Mensch mit einem findigen Geist, der Anstoß gibt. Und Inspirationspunkte und sagt, okay, ich habe das. Das ist deine Idee. So, jetzt weiß ich nicht, wie du mit KI arbeitest, aber so arbeite ich zum Beispiel mit KI, das ist wie eine Inspiration, aber die Verfeinerung des Ganzen und das einzuordnen in den Kontext und mit der Erfahrung, die man hat, das ist immer noch irgendwie meine Rolle. Weiß ich nicht, ob sich das sehr schnell ändern wird, kann gut sein. Ich meine, dieser Spot, wenn man sich den anguckt, wir verlinken da gerne einen entsprechenden Artikel zu, da könnt ihr euch mal selber von ein Bild machen, der ist wirklich enorm random und belanglos. Also man hätte
so
auch einfach,
wie 80% der anderen Kekspots.
Genau, es ist völlig Wurst. Also da hätte sie genauso gut die Balsen Lurum Ipsum Kekse hinstellen können.
Richtig.
Was mich dann immer so ein bisschen nervt, ist, dass so Traditionsmarken, und das betrifft jetzt nicht nur Balsen und De Beukeler, sondern es gibt ja genug Produktmarken da draußen, die haben eine lange Historie und die haben immer noch Menschen und Kundengruppen und Zielgruppen in ihrem Umfeld, die ganz viele Geschichten dazu erzählen können. Ich würde, also bei Knoppers, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Knoppers essen kann. Ne, da würde ich dann mal zu Stork gehen und sagen, mach doch mal Geschichte darüber, wie die Leute Knoppers essen. Oder De Beukeler, wie die Leute Prinzenrolle essen. Was für Kindheitserinnerungen das sind. Erst den Keks, dann mit den Zähnen die Schokicreme abkratzen und dann den unteren Keks irgendwo reintrunken.
Ich bin ja immer auch noch für diese unterschiedlichen Nutzungsszenarien, die mal aufzuzeigen, dass nämlich die Sekretärin aus dem USM-Haller-Regal für den Vorstand dann die Keksbox rausholt, die wir alle kennen, ja, mit dem Sammelsurium, oder die Oma ihre, Eiche Rustikal-Wand abschließt.
Und dann kommen die Ferrero-Küsschen.
Genau, so, und die tunkt man dann in den Filterkaffee. So.
Oder auf der Klassenfahrt, Freibad, ja, da kommt die Prinzenrolle raus.
Ich verstehe nicht, warum man das nicht nutzt. Das sind doch Momente, die jeder kennt, mit denen sich jeder irgendwie identifizieren kann. Da könnte man ikonische Momente kreieren. Und anstelle sich diese ikonischen Momente zunutze zu machen, werden halt, und das hat aber nichts mit KI zu tun, möchte ich kurz sagen, das hat vorher auch schon 80.000 Mal mittels vermeintlicher Kreativagenturen stattgefunden, werden komplett generische Spots gemacht, die niemanden jucken, geschweige denn auffallen.
Genau. So. Also, und ich weißt du, was für Content auch so wahnsinnig erfolgreich ist? Also, ist jetzt für uns noch relevant, ne? Aber so Kinder der 90er-Content.
Ja, ja.
So was, entweder so Sachen, die wir benutzt haben oder Sachen, die man gemacht haben. Hier so Wasserhahn auf und dann so den Wasserstrahl so durch so einen Ring, den man macht, aus Zeigefinger und Daumen laufen lassen.
Ich habe noch was. Lichtschalter immer an und aus und dann so den Moment,
wenn es auf der Kippe,
wo das. Ja, genau. Oder kennst du noch diese Spirale, die man so die Treppe hat runterwandern lassen?
Ja, ja, diese Treppenläufer.
Diese Regenbogenspirale. Ja,
genau. Oder aus den Papieren vom Kaugummi, als es noch Streifenkaugummi gab.
Ja.
Habt ihr da auch diese Schlangen mitgemacht, das so gefaltet, natürlich, diese Zickzack-Schlangen?
Ja. Kennst du noch diesen Zimt-Kaugummi, Red Band?
Oh, yo! Oh mein Gott, wieso gibt's das nicht mehr?
Ich habe letztens noch so richtig krasse Cravings nach diesem Zimtgeschmack, der so im Mund explodiert gehabt, und war wirklich traurig, dass es das nicht mehr zu geben scheint.
Ja, es ist, also es gibt ja generell keine Streifenkaugummi mehr.
Nein, so. Und das führt uns doch dazu, warum macht ihr euch denn nicht mal diese ganzen so Insights, sind das ja schon fast, ja, im Marketing-Sprech, zunutze, sondern zeigt da und wirklich jetzt auch in dem Fall, aber wie gesagt auch schon in 80.000 anderen Fällen, kleine Kinder, die auf dem Fahrrad sitzen, dann nach Hause kommen und dann steht die Mutti da mit ihrer Schürze und gibt dann eine Prinzenrolle. Wen juckt's?
Aber Moment, da, ja genau, das ist halt, ja. Mhm. Ja. Hast du auch damals Capri-Sonne getrunken und dann das Capri-Sonne-Päckchen aufgepustet und dann mit dem Fuß draufgetreten, dass es so geknallt hat? Das konnte man auch super mit den hohes C-Trinkpäckchen machen.
Ja, das stimmt. Ich habe noch was anderes. Es gab früher, vor allen Dingen allerdings im Urlaub, obwohl ich glaube auch hier, gab es Pinguineis. Das heißt, es war eigentlich nur Vanilleeis, aber in so einer Pinguinverpackung. Und dann haben meine Schwester und ich das einfach zum Wasserschöpfen, als wir am Meer gespielt haben, genutzt und waren halt so hyperintelligent, zu denken, man müsste dann einfach nur schneller rennen, damit das Wasser in dem Loch bleibt. Ne? So. Aber abseits von dieser krassen Ausprägung von Intelligenz. Ich glaube wirklich, dass vielen Kindern so eine Form von Kreativität manchmal abgeht heute. Und das ist wirklich,
wirklich schade. Das wird denen auch vorweggenommen von den Eltern und teilweise durch irgendwie Medien, die sie konsumieren.
Ja.
Haben sie teilweise wirklich nur noch wenig Möglichkeiten, selber auf kreative Lösungen zu kommen.
Schneller zu laufen.
Schneller zu laufen zum Beispiel, damit das Wasser weniger schnell fließt.
Richtig. So nett.
Ja. Kennst du noch dieses Eis, wie hieß das denn, Ed von Schleck? Ich weiß, das hatte doch dieses Ding, um das so hochzuschieben.
Ja.
So, war smart. Das habe ich dann benutzt, um mir selber eine Wasserkanone zu machen, weil dann konnte man ja Wasser auch rein gut. Und dann den Stift so ganz schnell nach oben und dann ist das Wasser überall hin.
Ich habe auch noch was. Unsere Eltern haben manchmal bei Bofrost bestellt.
Ach, Bofrost liebe ich.
So. Ja. Und kennst du dieses Eis?
Mit der Kaugumminase?
Mit der Kaugumminase, Borselinchen oder sowas
ja,
das, hieß das.
Ja, irgendwie so.
Es hatte oben Schoko am Haaransatz.
Ja.
Und dann hatte das so drei Farb-Color-Codes.
Und ich sag dir was, wir haben das hier in der Tiefkühl.
Oh, da muss ich bald mal rumkommen. Mhm. Und das, ihr müsst euch vorstellen, die Nase, die halt dieser Kaugummi war, ekelhaft. Der war ja genauso gefroren.
Ekelhaft.
Das heißt, wenn man da mit seinen Milchzähnen draufgebissen hat, ist das Gefühl, das halbe Gebiss einmal abgebrochen.
Protinchen,
ja, irgendwie so. Oh, geil.
Ja,
geil.
Die Kaugummis sind immer noch genauso ekelhaft wie früher.
grün und rot.
Ja, genau. Unsere Kinder essen die tatsächlich sehr gerne, aber ich finde es auch wahnsinnig. Ich hab die ja auch schon in dem Alter gegessen, als ich 6 Jahre alt war. Und das ist einfach 30 Jahre her. Beziehungsweise
da gab es noch kein
Jahre
Kaktuseis.
Her. Nein.
Nein.
Und aber Flutschfinger gab es schon damals.
Flutschfinger gab es. Und im Urlaub wurde immer Capri-Sonne gegessen. Oder wie hieß das mal? War das Capri-Sonne, wo man das so unten rausgedrückt hat?
Nee, das meine ich ja. Ed von Schleck war das doch.
Nee, das, ich meine aber nicht Ed von Schleck. Ich meine das.
Calypso.
Calypso.
Das war ja, eklig eigentlich. Ne?
Ja, eigentlich komplett abartig. Aber ich habe es geliebt. Dann war das nämlich so ein Fanta-Geschmack. Das war so
stimmt. Und das gab es mit Cola noch. Und
mit Cola mochte ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Nee, genau. Grün gab es auch noch. Boah, das war so lecker. Und dann aus so einer Eistruhe, wenn du irgendwie am Strand warst.
Ja, ging man da, und dann warst du wieder zurück auf deinem Handtuch. Das ganze Eis war geschmolzen.
Exakt. Aber ist egal. Man hat das dann auch noch aus dem Sand in den Mund wieder reingetan. Oh, das hat er ja getrunken. Am Ende war da so ein leckerer Saft.
Da war so ein leckerer Saft. Oh. Apropos Sand, was mir mal passiert ist, als ich klein war, gab es noch Slimy. Kennst du die?
Natürlich.
Also heute ist ja Slime auch schon wieder total on vogue, aber es gab mal,
die Interpretation.
25 Jahre dazwischen gab es keinen Slime. Und ich habe so lange gebettelt, bis mir meine Mutter irgendwann in mein kleines Urlaubsköfferchen, das ich auch mit ins Flugzeug genommen habe, hat sie mir als Überraschung so ein Slimy reingepackt. Und ich war so glücklich. Und wir steigen aus dem Flugzeug, ich die ganze Zeit damit am Spielen. Wir steigen in den Mietwagen ein, ich damit die ganze Zeit am Spielen. So, und dann kommen wir zu unserem Ferienhaus und dann war so ein Weg rechts und links, Lavasand, schwarz. Und ich so glücklich und damit am Spielen. Ja, und einmal nicht geguckt, zack, landet der Schleimi in dem Lavasand.
Scheiße.
Aber ohne Mist. Das war das beste Spiel ever. Ich hatte 14 Tage lang Zeit, die Sandkörner aus dem Slime rauszupulen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich ganz genau wusste, meine Mutter wird mir definitiv nicht ein zweites Mal das kaufen.
Auch zu Recht, muss man sagen. So rein erziehungstechnisch.
Ey, ist das nicht schön, wie unschuldig wir früher waren?
Ja, komplett. Ich könnte jetzt auch gerade schon wieder heulen, weil mir so viel, also im positiven Sinne, weil mir so viele Dinge auffallen, die ich wirklich eigentlich jedem Kind wünschen würde zu erfahren. Also alleine schon, dass man so, wenn man an einem Strand war im Urlaub, kann auch in Bergen gewesen sein, scheißegal. So, und dann ist man in diese Strandhütte gegangen und dann gab es ja da war ja nichts mit Ernährungsplan, Kinder, bla. Da gab es halt mittags Pommes oder Crepe, ja. Sandwich manchmal noch. Tuna-Sandwich.
In Holland manchmal auch Bitterballen.
Ja, genau. Auch sowas.
Also Hauptsache frittiert.
Hauptsache frittiert und beige. Bei Kindern also immer sehr hoch im Kurs. Das Einzige, was bunt ist, ist der Ketchup.
Ja.
Ne? Ansonsten ist einfach nur beiges Essen. Und dann gab es halt dann zweite Runde und dann durfte man sich im Urlaub manchmal eine Fanta oder so auch aussuchen. Und zu der Fanta gab es dann, weil das noch nicht zuckerig genug war, halt noch so ein Eis.
Ja.
Ist doch geil.
Ich liebe das auch.
Das war so ganz kalt.
Wenn ich mich daran erinnere, wie als ich 13 war oder 14, wir so Referate gemacht haben in der Schule. Mhm. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Sitzpartnerin Franziska im Biologieunterricht Referat über Guppies gemacht. Diese kleinen Mini-Zierfische.
Ja,
weiß und, ich auch noch. Und gab kein Wikipedia, also gab es bestimmt damals schon, aber ich hatte keinen Zugang. Ich hatte ein Modem und einen Laptop und aber, keine Ahnung. Und dann in allen möglichen Lexika und so Biobüchern. Und dann sind wir extra zu einem Aquarium gefahren bei uns in der kleinen Stadt Kleve und haben uns da alles sagen, also quasi wie so ein Interview gemacht, mussten das alles aufschreiben. Und weil wir aber beide keinen Drucker hatten, haben wir das dann handschriftlich gemacht und Fotos entwickelt und das dann auch so reingeklebt. Und wo ich mir denke, ja geil, dass du heute diese ganzen Möglichkeiten hast. Du brauchst sowas heute nicht mehr machen, ne?
Nee.
Aber wir waren ja ganz anders gefordert. Ich weiß, das ist jetzt so diese verklärte, romantisierte Rückschau auf die Dinge.
Trotzdem.
Aber ich liebe das, wie sehr wir im Hier und Jetzt waren. Und ich bin mittlerweile so weit, ich muss es dir wirklich sagen, ich brauche wahrscheinlich demnächst ein neues Handy, weil meins wird immer super heiß beim Aufladen, ne? Und ich bin ja Apple-Kundin.
Ja.
Und du kannst ja tollerweise, wenn du ein neues Handy hast, einfach neben das alte legen und dann zieht es alles rüber. Ich bin gedanklich so weit, dass ich sage, ich werde das nicht tun. Ich werde dieses neue Handy jungfräulich behandeln.
Boah, das ist krass.
Und ich werde nur die Kontakte haben, die ich auch wirklich brauche. Ich sag dir, 3/4 meiner Kontakte, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Oh, Bügelperlen.
Also okay, jetzt rasten wir völlig aus. Ich wollte eigentlich noch eine Überleitung irgendwie hinschaffen. Also, wenn du dich daran
zurückerinnerst. Wir machen mal eine 90er-Folge, wo wir das alles erzählen. So nämlich.
Genau, da reden wir auch über Schloss Einstein und die Kinder vom Süderhof.
Ja. Nicht Alstertal, Süderhof.
Wie anders wir als 13-, 14-Jährige waren, auch wie unschuldig. Da war das Krasseste, was wir je gesehen haben, diese nackten Selbstaufnahmen in der Bravo.
Habe ich noch nicht mal gesehen, wurde rausgerissen.
Ja, ich durfte ja auch die gar nicht haben, die Bravo. Aber wenn ich dann bei Schulkameradin war, deren älteren Geschwister, da hat man dann Zugang zu solchem Material bekommen.
Ja.
Wir waren ja wirklich, also
unschuldig. Man kann das wirklich so sagen. Unschuldig.
Und ich komme ja dann auch noch vom Land, ne? Also wir hatten ja wirklich, also das größte Fenster zur Welt war die Autobahn nach Oberhausen in Centro. Das war die große, weite Welt.
Ja, oder auch Höhlen bauen oder sowas, weißt du?
Und
das
heute,
war für mich wirklich das Tollste auf der Welt.
Und heute leben halt Jugendliche und Kinder in einer Dimension, mit der wir ja gar nicht sozialisiert wurden. Und das sind die sozialen Medien. Und sie haben Zugang zu Inhalten, die, glaube ich, zum Teil so schädlich sind für Kinderseelen, für ihr Gehirn, was da auch noch alles irgendwie mit reinspielt. Und eben, ne, wie gesagt, auf der einen Seite feiere ich ja die technischen Errungenschaften der Menschheit und was wir alles für Möglichkeiten haben, uns zu informieren. Aber du brauchst halt eine gewisse Kompetenz, um das tun zu können.
Ja, und das haben Kinder noch nicht, können die nicht.
Nein, und du kannst denen, glaube ich, auch diese künstliche Kompetenz nicht anerziehen, weil wir haben die, weil wir jahrelange Erfahrung haben.
Ja, und weil wir damit aufgewachsen sind.
Genau,
ne? Also wir haben diesen ganzen Weg gesehen.
Genau, aber du kannst ja so ein 11-jähriges Kind nicht vor einen Computer setzen und sagen so, und jetzt surfen wir mal den ganzen Tag im Internet und dann lernst du schon, wie das funktioniert. Sondern du musst das ja machen, indem du ganz krasse Leitplanken setzt und auch, und da bin ich mittlerweile der Meinung, und ich habe eine Tochter, ist zwar noch nicht in dem Alter, aber das wird irgendwann kommen,
indem du es wirklich überwachst. Du musst
ja, glaube ich auch.
So einen festen
anders geht's
Blick
nicht.
Drauf haben, was die da eigentlich machen und was sie konsumieren. Und ich weiß, irgendwann kommt der Punkt, da musst du die Privatsphäre deines Kindes respektieren und auf der anderen Seite sicherstellen, dass ihnen nichts passiert.
Und das ist schwierig.
Und das ist super schwierig. Und das ist auch so der Kontext zu der gesamten Diskussion um die Forderung, dass soziale Medien vor dem 16. Lebensjahr nicht erlaubt sein sollen.
Ja.
Und auch Kontext dieses furchtbaren Falls unter dem Namen White Tiger, der in den letzten Tagen in den Medien publik wurde, in dem ein 20-jähriger Hamburger hunderte von Straftaten im Web begangen hat, in dem er unter anderem Kinder, auch Jugendliche in den Suizid getrieben hat oder zu Tötungsdelikten angestiftet hat, Cybermobbing.
Mindestens zu Verletzungen.
Verletzungen, genau, Cybermobbing und auch Cybervergewaltigung. Und wenn du sowas liest, ich finde, man muss halt wirklich aufpassen. Wir sind halt Millennials, ne? Weil wir sind ja den größten Teil unserer Kindheit und Jugend ohne dieses alles aufgewachsen.
Bis in und unsere, es gibt wirklich wenig, worüber ich so dankbar bin. Und ich bin Digitalberaterin, ne?
20
trotzdem.
Jahre hinein hatten wir das ja alles nicht. Wir hatten ja keinen Zugang. Es gab StudiVZ, als ich 19 wurde. Irgendwie, ne? So. Und damit fing das an, aber wir waren ja völlig anders drauf in unserem Kopf damals. Völlig andere.
Also, als die Lampen an der Straße angingen, das war das Symbol, um nach Hause zu gehen.
Genau.
So die Zeit war das.
Und ich finde, ich möchte jetzt auch gar nicht auf diesen Fall weiter eingehen, weil er so furchtbar ist. Ich glaube, genügend True-Crime-Formate und auch Medien werden sich damit in nächster Zukunft beschäftigen. Das könnt ihr selber recherchieren, euch anhören. Dieser Podcast ist nicht der Ort, um darüber zu reden. Aber um es einzusortieren, wie können wir unsere Kinder davor schützen, von anderen Menschen geschädigt zu werden oder gar, wie das in diesem White Tiger-Fall vorgekommen ist, sich selbst zu töten. Und das waren ja alles Kinder und Jugendliche, die keine Freunde hatten vermeintlich, die völlig isoliert waren und ihren Großteil der Zeit in sozialen Räumen, digitalen sozialen Räumen verbracht haben und sehr anfällig waren offensichtlich dafür, manipuliert zu werden, sabotiert zu werden und psychologisch malträtiert zu werden. Und ich finde, das ist doch eigentlich so ein Zeichen dafür, oder ich finde der sofortige Impuls ist bei mir dann immer Stecker ziehen. Überall den Stecker ziehen. Ich ziehe in eine Hütte am Waldesrand auf eine Lichtung, wo Rehkitze rumtollen. Ich möchte, dass meine Kinder nur mit Stöckchen im Matsch poolen. Ja, und ich
bei mir auch komplett Reflex.
Das ist ja unrealistisch. Und das Ding, ich finde das Perverse daran ist, ohne jetzt, dass wir die Diskussion zu sehr auf uns lenken, ja, weil das betrifft ja eigentlich andere, unsere Kinder und Kinder, die wir noch in die Welt setzen. Ich habe da, es ist unser fucking Beruf.
Ja.
Und ich denke mir so, warum habe ich nichts anderes
gelernt?
Warum bin ich nicht Handwerkerin geworden? Warum bin ich nicht Metzgerin geworden? Warum bin ich nicht Clown geworden? Ich hätte doch alles Mögliche machen können. Warum ausgerechnet dieses fucking Internet?
Ja, obwohl, also ich bin da so zwiegespalten. Auf der einen Seite weiß ich genau, was du meinst. Und auf der anderen Seite bin ich froh, dass wenigstens ich in der Lage bin, überhaupt so eine Medienkompetenz an mein Kind weitergeben zu können.
Ja,
weil ich sehe das ja auch in meinem Umfeld. Nehmen wir jetzt einfach mal beispielhaft Handwerker, ist völlig egal, welche Berufskategorie. Die kennen sich damit ja selbst nicht aus. Die verstehen ja selbst nicht, dass dahinter ein Algorithmus liegt. Wie sollen die denn ihren Kindern dann Medienkompetenz verbringen? Mal von Lehrern ganz zu schweigen. Also insofern, das ist so krass komplex, das Thema. Und die Frage ist ja, kriegt man es gut gelenkt, wenn man es nicht verbietet? Ne? Also kann man sagen, wir lassen diese Nutzungsfreiheit oder wie man es auch immer nennen möchte, überlassen das den Kindern / den Eltern. So funktioniert das? Gibt es Szenarien, wie man das lenken könnte? Oder muss man sagen, ähnlich wie es, glaube ich, Australien auch gesagt hat, die waren da ja an der Stelle irgendwie der Vorreiter und haben das zumindest ausgetestet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, gibt es nicht, weil man muss ja auch sagen, es gibt jetzt nicht nur die hypergebildete Schicht, ja. Je weiter die Bildungsschicht nach unten geht, desto weniger Medienkompetenz gibt es, geschweige denn in Anführungszeichen, dass jemand es überwacht oder irgendwie Zugangsbeschränkung. Steuert.
Ganz genau, das ist der Punkt. Genau. Also selbst wenn du sagst, okay, vor dem 16. Lebensjahr bekommt mein Kind auf gar keinen Fall Zugang zu sozialen Medien,
ja.
Heißt ja nicht, dass andere keinen Zugang haben, ne?
Und du willst auch nicht, dass dein Kind, und das finde ich ist auch ein schwieriger Punkt, du willst halt auch nicht, dass dein Kind der übelste Außenseiter wird. Und das ist nämlich auch das Ding, wenn es dann halt von allen Freunden irgendwie TikToks gezeigt bekommt und dann steht dein Kind da und kann halt überhaupt nicht mitreden, das möchte ich meinem Kind halt auch nicht antun. Deswegen, ich bin ja auch ein großer Fan von hier Uniform in der Schule, ne? Also Schuluniform.
Oh ja, ich auch.
Würde ich ja sofort unterschreiben, bei jeder Petition das machen. Und genauso bin ich an der Stelle auch dafür unter 16.
Auf gar keinen Fall. Also nee. Unsere Tochter kommt ja jetzt in die Schule und damit tritt sie ein in einen sozialen Kontext, der für uns ja auch ganz neu ist. Aber ja. Ich weiß, dass da auch ganz viel passieren kann. Ne? Also sie trifft da ja auch fremde Kinder in anderen Altersklassen. Smartphones und so sind natürlich komplett verboten in der Schule. Nichtsdestotrotz wird das irgendwie auf uns zukommen. Und ich glaube, also ich habe mir irgendwann mal geschworen, nachdem ich Klassensprecherin, Stufensprecherin, Schulsprecherin war und immer überall gesagt habe, okay, ich mache das, hatte ich mir eigentlich geschworen, okay, ich übernehme kein Ehrenamt mehr im pädagogischen Kontext meiner Kinder. Aber da würde ich wirklich sagen, okay, da gehe ich sofort hier Klassen, Eltern, Dingsbumsrat, Elternpflegschaft und so, um irgendwie sicherzustellen, dass dass möglichst viele Kinder in meinem Wirkungsbereich soziale oder Medienkompetenz bekommen und um auch irgendwie zu checken, okay, können die Lehrerinnen das oder die Lehrenden? Welche Angebote kann man da beisteuern? Kann ich das selber als diejenige, die da beruflich tätig ist? Oder kann man irgendwie über eine Förderung das anschieben? Weil ich glaube, jetzt ist wirklich so der Punkt. Ich sehe das ja bei Kindern in unserem Umfeld, die so 11, 12 sind. Die haben teilweise schon eigene Smartphones. Da geht es weniger um die Nutzung von sozialen Medien, sondern um Spiele-Apps und so Basic-Kommunikation über Messenger. Ne, ja. Mit den Klassenkameraden, die haben dann auch einen Klassenchat und so. Die Eltern sammeln die Handys ein, also gucken, was geschrieben wird. Irgendwann wird der Punkt kommen, da werden wir uns wirklich fragen müssen, okay, wie machen wir es?
Ja, plus, das finde ich schon auch einen relevanten Faktor, den man auch häufig ganz gerne mal vergisst. Wir wissen auch nach wie vor, weil dafür reicht die Zeit noch gar nicht, ne, seit es diese Dinger gibt, was das mit dem Gehirn macht.
Genau.
So. Und das waren jetzt ja schon, und ich meine, wie gesagt, wir sind Digitalberater, ne? Also ich meine, wir labern die ganze Zeit, warum Digitalisierung wichtig ist. Und das würde ich auch immer so unterschreiben. Aber ich glaube, in manchen Bereichen gibt es vielleicht auch nur 0 oder 1.
So. Ja.
Und gerade um, wie gesagt, insbesondere auch Kinder aus unteren Bildungsschichten zu schützen, gibt es an der Stelle, ist vielleicht 0 wirklich das beste Szenario?
Definitiv, ja.
So. Und du hast ja eben schon gesagt, dieser Fall White Tiger, dieser 20-Jährige da, ähnlich war es ja auch mit dem Attentäter in Graz, ne? So, der war ja auch... hatte nicht viele Freunde, war auch vor allen Dingen online unterwegs, da wurde ja wieder geschrieben, Ballerspiele. Völlig egal so. Aber das ist halt wirklich einfach ein Muster, was einem schon Sorgen machen sollte und kann.
Und du kannst dich ja tatsächlich hervorragend sozial isolieren, wenn du halt ein anderes Fenster zur vermeintlichen Welt hast.
Ja, ich habe noch letztens, und da dachte ich, es ist wirklich krass, wie sich das geändert hat. Unsere Generation war ja sehr häufig mit dem Thema Essstörung konfrontiert.
Oh ja.
So, und dann war es ja damals schon so, dass es dazu Foren und so gab. Und man muss sich mal vorstellen, wie schlimm und was das für eine Dynamik bekommt, wenn du jetzt irgendwie essgestört bist und bekommst dann nur bestätigende Inhalte auf TikTok, die ja immer wieder sagen, du bist so fett.
Dieser Anna-Content.
Genau. Ja. Das ist doch, das
früher
ist doch
waren es halt die Anna-Foren, ne? Also,
ja, genau.
Die dann auch zugemacht wurden und so. Aber die finden auch immer wieder Wege, dennoch eine Sichtbarkeit zu bekommen.
Aber das ist doch krass. Stell dir das einfach mal vor, wie du dann immer in diesen Kommentaren versumpfst. Also das macht wirklich schlimme Dinge mit
und
der Psyche.
Vor allem dieses Doomscrolling, ne? Also was ich ja wirklich immer versuche, als erstes sein zu lassen, ist, wenn ich in einem Zustand geistiger Erschöpfung bin und es ist nun mal am Ende des Tages, wenn ich im Bett liege und es ist dunkel, durch mein iPhone soziale Feeds
zu scrollen, weil ich glaube, dein Gehirn reagiert anders darauf, als wenn du das am Tag machst, wach bist, umgeben bist von Menschen, Geräusche hörst, als wenn du da alleine im Dunkeln liegst und dir irgendwelchen Schrott reinziehst.
Also in keinem Szenario ist es, glaube ich, mehrwertstiftend fürs Gehirn.
Nee.
Aber es ist wirklich, also ich glaube andersrum, ich glaube halt nicht, dass Kinder in ihrer Entwicklung große Nachteile haben, wenn man sagt, bis 16, nein.
Das glaube ich auch
Glaube ich halt wirklich einfach nicht.
Nein, also mir wurden, also ich glaube, vielleicht unterschätzen wir es, was das Soziale betrifft. Also ne, dieses Ausgegrenztsein, weiß es nicht, dann haben die irgendwelche Insider, du kannst nicht mitreden. Ja, da muss man irgendwie vorsichtig sein. Andererseits muss ich sagen, ich war auch in keiner Clique drin. Ich habe von ganz vielen Sachen gar keinen Peil gehabt, über die geredet haben, weil ich ja nie dabei war. Ich habe manche Klamotten nicht gekauft bekommen. Also, und ich sitze auch noch hier und ich habe es, glaube ich, ganz gut überlebt. Ja, das ist natürlich alles nicht easy. Du willst immer zu einer Gruppe dazugehören. Das ist ja überlebenswichtig für die menschliche Spezies, nicht allein zu sein, zu einer Gruppe dazuzugehören. Aber ich glaube, man schafft das auch auf andere Art und Weise als nur über soziale Medien, Klamotten und sozialen Status. Wobei sozialer Status ist natürlich schon wichtig.
Und ich glaube auch, dass den Menschen, wenn sie einmal, weil das Problem ist ja auch, wenn du einmal in diesem fangen bist, ne, dann kommt man halt schwierig davon los. Und ich glaube, wenn Kinder zum Beispiel mal für eine Woche ihr Handy wirklich, von mir aus auch dann wirklich, weil die Eltern es wegsperren, egal, ist jetzt mir mal egal in welchem Kontext, mal eine Woche erleben würden, ohne Zugang zu sozialen Medien, ne, ich glaube, die würden erstmal checken, wie geil das Leben ist. Natürlich hätten die erstmal so einen Entzugsreflex, ne? Also so scheiße und ich verpasse alles und so. Aber ich glaube, die würden recht schnell checken, wie gut das tut. Das bin ich mir zu 100% sicher. Ich meine, Kinder sind ja nicht dumm.
Nee. Vor allem, wenn du denen auch Alternativen bietest zu irgendwas gucken und so.
Ich glaube, das ist es auch. Ich glaube, Eltern finden das vielleicht manchmal auch nicht so geil, ne? Weil dann ist nichts mehr mit Handy nach hinten reichen und viel Spaß jetzt mal.
Genau.
Für die Fahrt nach Österreich, was ich nicht judge, darum geht's mir gar nicht. Wenn man am Arsch ist, man am Arsch, ne? So, aber das ist ja auch was anderes, ob ich jetzt mal bei einer Fahrt nach Österreich 2 Stunden Bobo gucke.
Ja, gut, das können wir bei unseren gar nicht machen, denen wird schlecht.
Ja, okay, so.
Die können
Doppelproblem.
Pennen, man kann mit denen Hörspiele hören, das funktioniert ganz gut. Dann kriege ich zwar irgendwann
einen Rappel,
aber ist okay, das ertrage ich noch ganz gut.
Hör bitte auf keinen Fall, das vielleicht noch als Abschluss zu dem Thema, mit deinen Kindern diese Folge von Bibi Blocksberg, Papa ist weg.
Oh,
kennst
Gott,
du die?
Nein.
Das fand ich wirklich, das möchte ich kurz einmal sagen an diesen Verlag oder was auch immer es ist im Hintergrund, traumatisierend. Papa Blocksberg, ne, ist einfach mit der Nachbarin Frau Kohl nach Mallorca.
Was?
Ja. Ich schwöre es dir. Und dann haben sich Bibi Blocksberg und Barbara Blocksberg als Bienen verkleidet und sind nach Mallorca gejettet, ne? Und dann haben die halt von draußen die zwei gesehen.
Das gibt's doch gar nicht.
Doch.
Papa Blocksberg ist fremdgegangen.
Das wurde da ziemlich explizit so erläutert.
Wow.
Und ich muss sagen, das war auch harter Stoff.
Ja,
sowas, es braucht nicht TikTok für sowas.
Wir sind ja, wenn dann überhaupt Bibi und Tina, aber gerade sind wir noch wieder aus Versehen zurückgerutscht in die Paw Patrol-Ära. Das kann man nämlich auch als Hörspiel hören. Macht mich wahnsinnig. Okay, bevor wir jetzt hier völlig ausufern, das waren doch viele diverse Themen.
Ja, finde ich auch. So, und jetzt könnt ihr euch eure eigene Meinung zusammenschustern aus diesem Sammelsurium Potpourri an Meinungen.
So,
nicht wahr?
Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und bis in 5 Monaten.
Wenn es wieder kühler ist, ne?
Ja, gut.
Tschüss. In dem Sinne. Ciao.